Dankeschön, Lien. Es war einmal ein Pastor. In seinen besten Jahren und nicht mehr ganz so fit, wie er mal war. Und er brachte einen Sonntagmorgen in seiner Gemeinde eine Botschaft, die ihm Gott aufs Herz gelegt hatte, eine Botschaft über Gebet. Und er hatte diesen Vers, wo Jesus seine Jünger lehrt und sagt, alles, was ihr bittet, was ihr den Vater bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen werdet und ihr habt es schon empfangen. Und über diesen Vers hat er seine Gemeinde gepredigt und die Leute aufgebaut und sie herausgefordert. Und die Gemeinde ist mitgegangen und hat es aufgenommen. Nach dem Gottesdienst kam er nach Hause und hat sich auf seine Veranda gesetzt und ein Glas Limonade getrunken und seine Frau war mit dabei und sie genossen die schönen Sonnenstrahlen auf der Veranda. Und ein kleines Kätzchen lief vorbei und kletterte in den Baum und spielte da in dem Baum an der Veranda herum. Und der Pastor freute sich darüber. Oh, wie schön und wie süß und wie niedlich. Und mit einem Mal kriegt er mit, dass dieses Kätzchen sich zwischen den Ästen des Baumes verheddert hatte und nicht mehr frei kam. Und ein Herz eines Pastors, ja, zu retten und zu befreien. Und dann noch so ein kleines Kätzchen im Baum direkt an der Veranda. Und er hat versucht ranzukommen, um das Kätzchen zu befreien zwischen den Ästen, aber er kam nicht ran. Und er war ja auch schon alt, er konnte nicht mehr auf den Baum raufklettern. Aber schlau wie er war, als Gemeindeleiter, man hat ja immer Lösungen auch, ja? Für alle möglichen Probleme hast du immer Lösungen. Und schlau wie er war, hat er zu seiner Frau gesagt, komm mal, ich habe eine Idee. Wir binden ein dickes Seil um den Baum rum, um den Stamm. Und mit unserem Auto ziehen wir dann ein bisschen, dann fährst du nach vorne. Und der Baum ist nicht besonders dick und er wird dann anfangen, sich zu biegen. Ja? Und wenn er sich gebogen hat, dann komme ich ran und kann das Kätzchen aus den Ästen befreien. Und das kleine Kätzchen oben im Baum, miau, miau, miau. Und also gesagt, getan, sie binden also ein dickes Seil da drum und ziehen an diesem Baum und der Baum fängt an, sich zu biegen. Ja? Und der Pastor kommt fast ran, um das kleine Kätzchen zu befreien und mit einem Mal reißt das Seil und der Baum, gebogen wie er war, schnell zurück und das kleine Kätzchen fliegt im hohen Bogen durch die Luft. Naja. Es tat ihm dann auch sehr leid, die ganze Situation, und nicht mehr lange drüber nachgedacht. Ein paar Tage später macht der Pastor in seiner Nachbarschaft Besuche bei seinen Gemeindemitgliedern und kommt zu einer Frau, die mit ihrer Tochter alleine lebt, mit ihrer kleinen Tochter. Und er kommt, er klingelt an der Tür und die Frau macht auf. Und das Erste, was der Pastor sieht, ist, dass da ein kleines Kätzchen im Flur rumläuft. Und das war das Kätzchen, was im Baum gehangen hatte. Und er wollte die Frau nicht direkt darauf ansprechen. Und die Frau fängt sofort an, Pastor, ich muss Ihnen was erzählen. Unfassbar. Letzte Woche haben Sie gepredigt. Wegen Gebet. Und dass wir alles, was wir bitten, dass wir nur glauben sollen, dass wir es schon empfangen haben und dass wir es dann empfangen würden. Und nach dem Gottesdienst, die wissen noch, die Sonnenstrahlen, das war so schön. Ich saß draußen im Garten mit meiner Tochter und meine kleine Tochter sagt zu mir, Mama, Mama, ich will so gerne ein kleines Kätzchen haben. Und ich sag zu ihr, weil ich eigentlich keine Katzen mag, sag ich zu ihr, ja, Tochter, du kannst ja beten. Und wenn Gott will, dann wirst du schon ein Kätzchen bekommen. Und meine Tochter, die hat ihre Predigt so aufgenommen und hat so geglaubt. Die hat sich dort im Garten hingekniet und hat gebetet, dass ihr eine Katze vom Himmel geschenkt wird. Und in dem Moment, wo sie Amen sagt, boom, fällt ein kleines Kätzchen aus dem Himmel zu uns. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist. Aber alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Amen. Der Pastor war hoch erfreut, ja, dass so viel Glauben freigesetzt wurde und dass er beteiligt war. Heute Morgen, liebe Freunde, will ich mit euch über ein Thema sprechen, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass die wichtigsten Dinge auch immer die wichtigsten Dinge bleiben sollten. Und eine Botschaft, die mir heute Morgen auf dem Herzen liegt, für euch und nicht nur für euch, für die Christus für alle Gemeinde, sondern für uns alle, auch für die Gemeinde in Bielefeld, für die Gemeinde in Deutschland, für die Gemeinde in dieser Zeit. Eine Botschaft, die mir wirklich dringlich auf dem Herzen liegt, das ist das Thema Gebet. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde und auch, dass ihr als Christus für alle Gemeinde hineinwachsen sollt, dass Gott euch das als Auftrag gibt, in eine neue Dimension des Gebetes vorzudringen. Viele von euch sind seit Jahren dabei, einige sind erst relativ neu dabei. Darf ich mal gerade kurz sehen, wer von euch ist seit ungefähr einem Jahr mit dem Herrn? Wer von euch ungefähr seit einem Jahr mit Jesus unterwegs? Wow, wow, wie cool. Und einige von euch sind aber schon ganz lange dabei und haben das Thema Gebet schon so oft bewegt. Ihr habt so viel gelehrt bekommen darüber. Ihr habt selber vielleicht schon in euren Hauskreisen darüber gelehrt. Ihr habt darüber gelesen, Bücher gelesen und es hat euch immer bewegt. Und ich glaube aber, dass jetzt eine Zeit kommt für uns als Gemeinde in Bielefeld und auch für die Christus für alle Gemeinde, wo wir in eine neue Dimension des Gebetes vordringen. Wisst ihr, diese Art von Gebet, von der ich gerade gesprochen habe, man kniet sich hin und man sagt Amen und in dem Moment hast du die Gebetserhörung. Versteht ihr? Also, ich glaube, dass Gott viel mehr tun will bei uns in Bielefeld und auch hier in der Gemeinde und auch in deinem Leben, als du bisher schon gesehen hast. Und das hängt an unserem Gebet. Gott sagt selber in seinem Wort, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann empfangt ihr doch nicht, weil ihr in böser Absicht betet. Habt ihr diesen Vers schon mal gelesen? Und ich glaube, dass wir als Gemeinde und dass ihr auch als Gemeinde hineinwachsen sollt und dass Gott euch diesen Auftrag gibt, ergreife ganz neu Glauben, ergreife ganz neu Leidenschaft im Glauben für Gebet. Und darüber möchte ich gerne heute Morgen mit euch sprechen. Gottes Wille ist es, dass alle Menschen auf der ganzen Welt zu seinen Kindern werden. Stimmt das? Habt ihr das schon mal gelesen? Johannes 1, Vers 12 bis 13. Ich habe euch die Bibelstellen schon gegeben. Ihr könnt das gerne auch anwerfen, wenn ihr wollt. Johannes 1, Vers 12 und 13. Da geht es um diese Stelle, dass Jesus in sein Eigentum gekommen ist, aber dass die Seinen ihn nicht aufgenommen haben. Aber alle, die ihn aufnahmen, die empfingen Macht, die bekommen Macht, die empfangen Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und was ich an dieser Stelle so wunderbar und auch wichtig finde, ist, dass Jesus den Himmel verlassen hat, um zu uns auf die Erde zu kommen, in sein Eigentum gekommen ist, und dann steht dort, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Jesus kam, er kam aus dem Himmel in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und wisst ihr, dieser Vers, der gilt auch an uns, auch andersrum. Denn Gott hat uns ein Eigentum im Himmel gegeben. Wir haben ein Erbe im Himmel. Du hast dein Bürgerrecht im Himmel. Und ganz viele Leute wissen das noch nicht, dass sie ein Bürgerrecht im Himmel haben, dass ihr Eigentum eigentlich der Himmel ist, dass das Himmelreich ihnen gehört, dass sie in das Himmelreich gehören sollen. Und es ist auch andersrum, dass Jesus hat den Himmel verlassen und ist in sein Eigentum hier auf die Erde gekommen. Und unser Eigentum, unsere Heimat ist eigentlich der Himmel und wir sollen eigentlich diese Erde verlassen und in den Himmel gehen. Und dann will ich nicht, dass es bei uns genauso ist oder bei den Menschen genauso ist, dass der Himmel uns nicht aufnimmt, sondern dass wir ebenso Vollmacht empfangen, dass wir im Himmel aufgenommen werden. Jesus hat den Himmel verlassen und ist auf die Erde gekommen, aber die Erde nahm ihn nicht auf, sein Eigentum nahm ihn nicht auf. Und bei uns soll es nicht genauso sein, dass wenn wir in unser Eigentum gehen, wenn wir in unser Erbteil kommen in den Himmel, dass wir nicht aufgenommen werden. Und bei ganz, ganz vielen ist das immer noch so. Die sind zwar dem Namen nach, folgen sie Jesus nach, aber ihr Herz ist weit weg. Mit ihren Lippen bekennen sie Jesus, aber mit ihrem Herzen sind sie ganz weit weg. Aber so soll es nicht sein. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen seine Kinder werden. Und es liegt an dir und an mir, dass das Realität wird. Das ist nicht, dass das an Gott liegt. Es ist nicht, dass Gottes Arm schwach geworden wäre zu retten. Es ist nicht so, dass Gottes Wille sich geändert hätte und Gott sagt, ja, ich habe zwar mal gesagt, dass ich will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Jetzt möchte ich nur noch, dass ein paar gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes Wille steht immer noch fest. Sein Wille hat sich nicht geändert. Und dass wie wir uns aufstellen müssen als Gemeinde und wie wir uns positionieren müssen, mit Gebet und mit Predigt ist, dass der Wille Gottes geschieht, dass alle Menschen zu Kindern Gottes werden. Und ich feiere das so, was ihr jetzt hier auch gerade, was wir gerade gehört haben mit dem Frauenfrühstück und mit dem Gebet dafür, mit dem Ausstrecken nach Menschen, die noch nicht Kinder Gottes geworden sind, die noch nicht diese Macht empfangen haben, Kinder Gottes zu werden. Ich feiere das so, dass ihr euch ausstreckt zu denen und dass ihr Gebetskreise ins Leben ruft, weil das, und das hat Ewald eben auch gerade gesagt, ich weiß nicht, ob euch das noch in Erinnerung ist, da hat er gesagt, Gebet ist der Schlüssel und auch, dass wir rausgehen und uns nach ihnen ausstrecken. Das hat Ewald gesagt gerade. Diese zwei Sachen, das ist der Schlüssel. Darüber werde ich heute Morgen auch noch kurz zu euch sprechen, über den Schlüssel. Aber in allererster Linie geht es darum, dass wir als Gemeinde eine neue Dimension von Gebet, von glaubensvollem Gebet empfangen und ergreifen, wie wir es bisher noch nicht gehabt haben. Ich will euch aufrütteln und aufrufen, Christus für alle Gemeinde, dass ihr euer Erbteil in Besitz nehmt, dass ihr die Verheißungen, die Gott gegeben hat, tatsächlich jetzt in Besitz nehmt. Ich kenne das ja von mir selber auch, liebe Freunde. Das ist ja nicht so, dass mir das fremd wäre. Ich kenne das auch, wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind und schon viel gelernt und viel gehört haben, es wird dann auch ein bisschen eintönig. Aber ich glaube, und das ist auch bei Ehen zum Beispiel so, ich glaube, dass wenn wir, manchmal, wenn man schon lange verheiratet ist, dann hat man sich aneinander gewöhnt. Kann ich da mal nicken von den älteren Ehepaaren, ja? Stimmt das? Man hat sich aneinander gewöhnt und so dieses Prickeln und so weiter, das ist jetzt nicht so tagtäglich präsent. Aber, und diese Erfahrung habe ich auch selber schon gemacht, wenn man sich neu einlässt auf Verliebtsein und wenn man neu die Tür öffnet, auch in seinem Herzen und in seinen Gedanken, verliebt zu sein, dann kommt das auch. Und das ist eine innere Entscheidung, eine innere Positionierung, ein wieder neu in Besitz nehmen von etwas, was man schon empfangen hat. Und das geschieht auch und das ist total real. Das hat auch mit Selbstaufgabe zu tun, dass man sagt, okay, bei mir zum Beispiel ist das so. Viele Jahre habe ich es dann versäumt, meiner Frau Blumen zu schenken. Ich rede mal einfach so ganz ehrlich zu euch. Ich weiß, es tut mir leid, ich habe auch schon Buße getan. Ich habe es echt versäumt über viele Jahre und das war irgendwie keine Priorität mehr. Früher habe ich das viel gemacht. Und so in letzter Zeit habe ich das einfach mal wieder, also ich habe Buße getan, ich habe gemerkt, ich habe das viele Jahre nicht gemacht und da ist irgendwas verloren gegangen. Und also habe ich wieder angefangen damit. Mittlerweile kann man das im Internet machen, man kann eintippen und Blumen schicken lassen. Wirklich, gibt's. Und für alle Männer hier, es gibt das, wenn du diese Info haben willst, ich kann dir sagen, wo du das findest. Und ich habe wieder damit angefangen und ich sag dir, Zeichen und Wunder geschehen. Da kommen diese Blumen an und ich krieg eine WhatsApp von meiner Frau geschickt mit Herzchen und Küsschen und allem drum und dran. Wow, wie cool, ja? Versteht ihr? Also manchmal hat das auch damit zu tun, dass man sich wieder den wichtigen Dingen zuwendet. Den Dingen, von denen man weiß, dass sie richtig sind. Von denen, dass man wieder in Besitz nimmt, was man schon längst hat. Und dazu auch zum Thema Gebet. Und deswegen rufe ich euch auch auf zu einer neuen Dimension des Gebets. Und hier, es geht in diesem Vers darum, dass Gott Kinder empfängt, dass Gott Kinder bekommt, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Gott will, dass Menschen geboren, dass Kinder Gottes geboren werden in unserer Stadt, von Neuem geboren werden. Und jetzt nochmal auch an alle Ehepaare hier Ist cool, dass die Kinder gerade woanders sind. Aber alle, die erwachsen sind, die wissen jetzt, wovon ich spreche. Damit Kinder geboren werden können, ja, muss eine bestimmte Art von Intimität vorhanden sein. Richtig? Alle Eltern müssen nicken. Ja, das ist wirklich so. Händchen halten und küssen reicht dann nicht mehr. Versteht ihr? Also wir brauchen eine Intensität von Intimität, damit Kinder geboren werden können überhaupt. Das ist einfach so. Das ist einfach Common Sense. Das ist Biologie, okay? Das wissen alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Damit Kinder geboren werden können, braucht es ein besonderes Maß an Intimität zwischen Mann und Frau. Und damit Kinder im Himmel geboren werden können, damit Kinder, geistliche Kinder, Kinder Gottes geboren werden können, braucht es auch unsererseits als Gemeinde eine neue Form von Intimität mit Gott. Das Wort, was in der Bibel gebraucht wird, über Gott erkennen. Habt ihr diese Bibelstellen schon mal gelesen? Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo steht, und er erkannte Gott. Oder 1. Samuel 3, Vers 7 ist das. Da gibt es diese Stelle, und Samuel hatte Gott noch nicht erkannt und hatte sein Wort noch nicht kennengelernt. Und dieses Wort erkannt, Samuel hatte Gott noch nicht erkannt oder an anderer Stelle, und Mose erkannte Gott. Dieses Wort, das bedeutet, das heißt im Hebräischen, heißt das Yada. Und das ist ein Wort, was viel mehr ausdrückt als einfach nur ein stumpfes darüber Wissen, dass man etwas über Gott weiß. Dieses Wort Yada, das beinhaltet viel, viel mehr. Das ist das ganze Sein in Beschlag nehmende Erkennen und Erfahren und nicht nur Wissen, sondern Erleben. Und dieses Wort Erkennen, das wird zum Beispiel in der Bibel auch dafür verwendet, wenn zum Beispiel Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar ihm einen Sohn. Das ist das gleiche Wort, ja da. Und wenn dort steht, dass Samuel Gott noch nicht erkannt hatte oder dass jemand Gott erkennt, dann ist das so eine Form von Intimität, wie sie sogar für das Verhältnis zwischen Mann und Frau verwendet wird in der Bibel. Und dazu, glaube ich, liebe Gemeinde, ist es für uns in Bielefeld notwendig, dass wir uns neu positionieren, dass wir uns neu aufstellen im Gebet. Gott will, dass Kinder geboren werden, dass Menschen zu seinen Kindern werden, seine verlorenen Söhne und Töchter hineingeboren werden in das Reich Gottes durch den Heiligen Geist, durch den Glauben an Jesus. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, uns neu zu positionieren und das Erbteil in Besitz zu nehmen, was wir von Gott haben, den Auftrag in Besitz zu nehmen, den wir von Gott haben. Und das ist, und Ewald hat es eben schon gesagt, das Gebet und die Predigt. Und diese zwei Aufgaben hat Gott der Gemeinde gegeben. Wir haben viele andere Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, die auch sehr, sehr wichtig sind. Aber first things first. Zuerst das Gebet und die Predigt und alles andere ordnet sich dem unter. Alle anderen Projekte, alles, was wir sonst für wichtig erachten als Gemeinde, was auch eine bestimmte Art und Wichtigkeit hat, das muss sich dem unterordnen. Auch wenn wir, und es gibt sehr, sehr viele wichtige Bereiche in der Gemeinde, da möchte ich jetzt keinen Abstrich machen, okay? Das ist nicht so, dass jetzt sich zum Beispiel um die Armen und um die Bedürftigen zu kümmern, dass das keine wichtige Aufgabe wäre. Nein, das ist eine Kernaufgabe der Gemeinde und absolut notwendig. Und dennoch müssen wir sagen, first things first. Zuerst Predigt, zuerst Gemeinde. Paulus schreibt das auch an einer Stelle im Timotheusbrief, Timotheusbrief Kapitel 2, 1. Timotheus 2. Da schreibt Paulus an die Gemeinde, deswegen ermahne ich euch nun, ich fordere euch heraus, ich ermutige euch, liebe Gemeinde, dass ihr vor allen Dingen tut, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Für alle Menschen. Denn es ist Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus Kapitel 2, das Gemeindegebet. Vor allen Dingen. Und wenn wir uns den Dienst und das Leben von Jesus auch anschauen, dann sehen wir genau das Gleiche. Das Allerwichtigste war für ihn das Gebet. Das war ihm sogar noch wichtiger als zu schlafen. Es gibt diese eine Stelle, wo Jesus die Nacht im Gebet verbracht hat bei Gott. Und das lesen wir an mehreren Stellen in der Bibel, in den Evangelien. Jesus ging alleine auf einen Berg, um zu beten. Und Jesus ging bei Nacht hinaus, um zu beten. Und bevor der Tag anbrach, ging Jesus hinaus, um zu beten, um Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater im Himmel. Und das war die Priorität im Leben von Jesus. Und das haben seine Jünger auch überall und immer wieder gesehen. Und deswegen fragen sie ihn dann ja auch an einer Stelle, wo sie ihn alles hätten fragen können und wo sie auch sagten, lehre uns, so wie Johannes auch seine Jünger lehrt, lehre uns doch, bring uns die wichtigen Sachen, die allerwichtigsten Sachen bei. Und auf welche Idee kommen sie zuallererst? Was fragen sie ihn zuallererst? Herr, lehre uns beten. Es ist nicht so, dass Petrus und Paulus und Johannes und Jakobus und wie die Jünger von Jesus alle heißen, dass sie nicht beten konnten. Die haben von klein auf gelernt zu beten. Die wussten, wie man mit dem Schöpfer des Himmels redet. Das war ganz tief in der jüdischen Kultur verwurzelt. Die haben mehrmals am Tag gebetet. Und dann lernen sie Jesus, den Messias, kennen, den von Gott Gesalbten. Sie lernen ihn kennen und das, was sie ihn fragen, ist, Herr, lehre uns beten. Es ist nicht so, dass sie nicht gebetet haben. Aber sie haben bei Jesus etwas gesehen, was Gebet angeht, was nicht von dieser Welt war. Was nicht aus dem Willen des Fleisches kam, was nicht aus dem Willen des Mannes kam, sondern was wirklich von Gott geboren war. Und ich glaube, dass für die Gemeinde in Bielefeld und auch für die Christus für alle Gemeinde jetzt eine Zeit kommt, eine Zeit anbricht, wo ihr Gott erkennt im Gebet. Wo ihr in eine Phase jetzt hineinkommt, wo das Gebet alles in eurer Gemeinde und alles in eurem persönlichen Leben auch transformiert. Wow, und das ist so ein Abenteuer, so ein geistliches Abenteuer, das mitzuerleben. Wenn Gebet plötzlich das Leben verändert, wenn Gebet plötzlich unsere Sicht auf die Welt verändert, unsere Dienste plötzlich verändert werden, weil wir dem Gebet den ersten Platz einräumen. Wow, das ist spannend, das ist so spannend. Ich habe mir vorgenommen, heute Morgen mit euch etwas ganz Besonderes zu machen. Und zwar steht das in Matthäus Kapitel 16, Vers 9, diese Bibelstelle. Da spricht Jesus Petrus an und sagt zu ihm, ich gebe dir die Schlüssel für das Himmelreich. Ich habe mich mit dieser Stelle beschäftigt neulich und tatsächlich spricht Jesus hier von Schlüsseln, nicht nur von einem Schlüssel. Und die Schlüssel für das Himmelreich, sagt Jesus auch ganz klar, sind Gebet und Predigt. Petrus sagt das dann später nochmal, die 12 Apostel sagen das in Apostelgeschichte auch einmal, dann Apostelgeschichte 6, Vers 4, wo sie dann die Gemeinde lehren und sagen, es gibt viele wichtige Dinge bei uns zu tun und es ist auch richtig, dass wir hier uns um das Essen kümmern, aber es ist nicht so wichtig, dass wir uns jetzt darum kümmern müssen. Wir wollen ganz bei der Predigt und beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Und das hatten sie von Jesus auch gelernt. Und Petrus empfängt von Jesus die Schlüssel für das Himmelreich. Und die Schlüssel für das Himmelreich sind Gebet und Predigt. Die Predigt des Evangeliums. Wenn wir als Gemeinde auf die Knie gehen und Gott anflehen, in einer Leidenschaft und Verbundenheit, wie wir sie bisher noch nicht gekannt haben, getränkt mit Glauben, getränkt mit Mut und Eifer, wenn wir Gottes Thron bestürmen und nicht nur einmal, zweimal, dreimal oder zehnmal pro Tag, sondern dass unser ganzer Tag von Gebet durchdrungen ist, dass unser ganzes Leben von Gebet durchdrungen ist, dass wir gar nicht mehr aufhören mit dem Gebet, dass ständig in unserem Herzen und in unseren Gedanken dieses Gebet zu Gott emporsteigt. Herr, rette diese Welt. Herr, rette die Menschen. Zieh die Menschen zu dir. Und wenn wir dann unserem Gebet auch selber Taten folgen lassen, so wie in der Geschichte, die ich anfangs auch erzählt habe, wo wir oft selber gar nicht wissen, wie stark wir dann beteiligt sind, ja. Und dass wir rausgehen und dass wir das Evangelium den Menschen bringen, one by one oder bei großen Veranstaltungen oder in Gottesdiensten oder beim Frauenfrühstück oder in Nachbarschaftstreffen oder wie auch immer. Wenn wir diese zwei Schlüssel in unserem Leben und in der Gemeinde annehmen, wenn wir das etablieren, wenn wir diese Schlüssel, diese Verheißung, dieses Erbteil, was wir empfangen haben, den Auftrag von Gott, wenn wir den annehmen, aufnehmen und neu in Besitz nehmen, wow, dann, liebe Freunde, sage ich euch, Erweckung ist da. Erweckung wird dann nicht kommen, sondern dann ist Erweckung da. Manchmal fragt man sich ja auch, wie viel Anteil man selber an Erweckung hat, ja? Und ob wir selber eine Erweckung starten können oder ob das von Gott kommt, eine Erweckung. Und mein Herz schlägt für Erweckung. Wirklich. Ich glaube, dass man irgendwann, falls es mal zu diesem Tag kommen sollte, auf meinen Grabstein könnte man schreiben, er hat für Erweckung gelebt. Wirklich, das ist, wofür ich brenne. Ich will das sehen, dass alle Menschen, Männer, Frauen und Kinder in unserer Stadt, in ganz Deutschland, auf dem ganzen Kontinent und das, auf dem ganzen Planeten Jesus annehmen und durch den Glauben an Jesus versöhnt werden mit Gott. Das ist, wofür ich lebe, wofür ich brenne. Und dafür braucht es von unserer Seite aus eine neue Intimität im Gebet. Und ich glaube, wenn wir uns dem hingeben, wenn wir uns dem neu hingeben und auch der Predigt des Evangeliums neu widmen, auch als Gemeinde, dann haben wir einen ganz großen Anteil an der Erweckung, die geschenkt wird. Erweckung kommt von Gott, definitiv. Aber es ist auch unsere Positionierung dazu. Es ist, wie wir unser Herz dazu stellen, das sehen zu wollen. Und in Matthäus 16, Vers 19 sagt Jesus das zu Petrus. Und ich habe das wirklich im Vorfeld so empfunden, dass ich heute Morgen euch Schlüssel überreichen soll als Gemeinde. Ich will mich in keinster Weise jetzt hier an die Stelle von Jesus stellen, das tue ich nicht. Aber ich empfinde, dass Jesus das jetzt euch offeriert, dass Jesus euch diese Schlüssel entgegenhält und ihr die als Gemeinde nehmen könnt, wenn ihr sagt, ja, ihr könnt einschlagen dazu, als Christus für alle Gemeinde Schlüssel in Empfang zu nehmen. Ein Schlüssel des Gebets, leidenschaftliches Gebet, glaubensvolles, durchdringendes, mutiges, nicht endendes Gebet in eurer Mitte, hier in diesen Räumen, in euren Häusern, immer wenn ihr euch trefft, dass ihr euch neu zu leidenschaftlichem, glaubensvollem Gebet stellt und zur Predigt des Evangeliums. Und ich glaube, dass eure Gemeinde, die Christus für alle Gemeinde hier in Bielefeld, nicht nur ein strahlendes Licht sein wird, sondern ihr werdet sein wie ein Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert. Wenn ihr euch dazu entschließt, die Schlüssel für das Himmelreich zu nehmen und nicht nur aufzubewahren und irgendwo an die Wand zu hängen oder so, sondern tagtäglich zu benutzen und den Himmel aufzuschließen. Den Himmel im Gebet aufzuschließen und den Himmel mit der Predigt des Evangeliums aufzuschließen, damit die Menschen, die verloren sind, freien Zugang haben zum Vater im Himmel. Denn das ist, was die Predigt des Evangeliums bewirkt. Und was wir bisher gesehen haben, dafür wollen wir Gott danken von ganzem Herzen. Aber lass uns auch in keinster Weise uns zufrieden geben. Lass uns, bis wir ins hohe Alter kommen, bis wir 80, 90 oder 120 Jahre alt geworden sind, lass uns dafür brennen, dass genau das geschieht. Und lass uns immer noch voller Leidenschaft und voller Elan beten und predigen. Und es nicht so machen, wie es bei Ehen manchmal ist, die dann in die Jahre kommen, dass man sich aneinander gewöhnt und das war es dann auch schon. Und man bleibt einfach zusammen, weil es sonst zu schwierig wäre. Sondern lass es uns so machen, dass man sich wieder neu ineinander verliebt und dass man wieder neu die ersten Dinge, die man getan hat und von denen man weiß, dass sie richtig sind, dass man die wieder ins Zentrum rückt. Und dann darauf zu vertrauen, dass wenn man die ersten Dinge tut, dass man auch die ersten Früchte erntet. Und wenn wir Gebet und die Predigt des Evangeliums nach vorne bringen und in die Mitte rücken, dann wird auch genau das geschehen. Also, ich habe hier die Schlüssel fürs Himmelreich. Gebet und Evangelisation. Und ich will sie gerne euch heute Morgen als Gemeinde anbieten und sagen, hier, wenn ihr das nehmen wollt als Gemeinde, ich meine nicht nur die Leiterschaft, sondern ich meine tatsächlich euch als Gemeinde, jeder einzelne von euch. Seid ihr bereit, euer Leben noch einmal neu zu positionieren, auch euer Gebet noch einmal neu zu positionieren, auch die Predigt des Evangeliums noch mal neu in eurem Leben aufzunehmen? Wenn ihr bereit seid dazu und ihr diese Schlüssel aufnehmen wollt, die Schlüssel für das Himmelreich als Gemeinde, wenn ihr bereit seid, dann bitte ich euch einfach aufzustehen, wenn ihr das nehmt. Dann lasst uns jetzt gemeinsam beten. Jesus, wir stehen hier vor dir gemeinsam, als Freunde, als Geschwister, als solche, die du herausgerufen hast. Wir stehen vor dir, Jesus. Und wir geben unser Leben, auch die Art, wie wir leben, auch die Art, wie wir denken und sogar beten, legen wir noch einmal neu vor dich hin auf den Altar. Wir geben unser Leben und unsere ganze Zeit dir als ein lebendiges Opfer hin. Und wir vertrauen darauf, Jesus, dass wenn wir unser Opfer, wenn wir uns selber hingeben und sterben, dass wir das Leben empfangen. Und wir sterben jetzt heute Morgen, wir entscheiden uns wirklich dafür, uns selbst zu sterben, unseren eigenen Prioritäten zu sterben und Gebet und Evangelisation an erste Stelle zu stellen in unserem Leben und auch als Gemeinde. Das bleibt das Erste und Wichtigste. Und alles andere darf dem nachfolgen. Aber die Schlüssel für das Himmelreich gehen vor. Halleluja. 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 Und lass uns jetzt einfach mal alle gemeinsam voller Mut und Glauben beten. Lass uns gemeinsam das Vaterunser beten, weil das können wir alle gemeinsam zusammen beten. Und mach das mal mit Leidenschaft, mit Elan, mit Glauben und mit Mut, mit frischer Liebe. Lass uns gemeinsam beten, kommt. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, Jesus. Dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. 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 Amen.